Viktor Emil Frankl war Psychiater, Neurologe, Philosoph und ein hervorragender Psychotherapeut. 1905 in Wien geboren, war er als junger Arzt in den 1930er Jahren mit vielen seelisch kranken und verzweifelten Menschen konfrontiert. Natürlich sah er, dass es genug Ursachen gab, warum Menschen seelisch krank wurden. Viele waren von schlimmen Erfahrungen traumatisiert. Die Wirtschaftskrise und Hungersnot trug dazu bei. Es herrschten autoritäre Erziehungssysteme und die instabile politische Lage verhieß eine ungewisse Zukunft. Wenn wir diese Situation mit der heutigen vergleichen, so können wir sagen, in mancher Hinsicht geht es uns besser. Dennoch hat sich das Potenzial einer ungewissen Zukunft verschärft, was die moderne Generation sehr zu spüren bekommt. An Risikofaktoren, die uns seelisch belasten, gibt es auch derzeit genug. Frankl jedoch vollzog eine Wende zu einem völlig neuen Ansatz. Er fragte sich, was erhält Menschen seelisch gesund? Statt Ursachen der Krankwerdung erforschte er Gründe der Gesundwerdung bzw. des Gesundbleibens in bedrängender Zeit. Und so entdeckte er die Bedeutung der Sinnfrage im menschlichen Leben. Überlegen wir uns, was ist das Beste, das einem Menschen im Leben passieren kann? Doch nun wohl dies, dass er mit sich und seinem Leben im Großen und Ganzen zufrieden ist und dass er das Gefühl hat, sein Leben meistern zu können, auch wenn es einmal Sorgen und Schwierigkeiten gibt. Genau für diese zwei Geschenke, unter Anführungszeichen, aber stehen die Chancen gut in einem sinnerfüllten, am Sinn orientierten Leben. In vielen Studien hat sich gezeigt, was Frankl intuitiv vorweggenommen hat, nämlich dass Menschen, die ihr Leben als sinnvoll betrachten, beziehungsweise sich sinnvollen Projekten und Zielen zuwenden, sehr oft geradezu als Nebeneffekt Erfolg haben, anerkannt werden, froh über das Geleistete und Erreichte sind, kurz die Zufriedenheit mit sich und ihrem Wirken steigern können. Als zweites aber zeigt sich, dass Menschen, die etwas Sinnvolles anstreben, auch an Robustheit und Durchhaltevermögen zulegen, dass sie physische und psychische Kräfte entwickeln, um sich dem Angestrebten zu widmen und dass sie bei Hürden und Widerständen nicht schnell aufgeben. Sie gewinnen an Frustrationstoleranz. Das alles fördert ihre Zuversicht und ihr seelisches Gesundbleiben auch noch in Krisensituationen. Umgekehrt ist der Zweifel an der Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins und an den Möglichkeiten, es sinnvoll zu gestalten, niederschmetternd. Der Gedanke, es hat alles keinen Sinn mehr, raubt jegliche Hoffnung und lähmt sämtliche guten Initiativen. Die Folgen sind verheerend. Entweder sagt sich jemand, es geht sowieso alles kaputt, also mache ich es mir jetzt so bequem und amüsant, wie ich nur kann, und hinter mir die Sintflut. Er kümmert sich um keine Verantwortlichkeiten mehr, was oft in ein böses Aufwachen einmündet. Oder er lässt gleich den Kopf hängen und versinkt in Lethargie, Depression, Selbstmitleid oder Zynismus. Dass beide Varianten seelischen Turbulenzen Vorschub leisten, ist nicht verwunderlich. Außerdem ist es exakt, was unsere Gesellschaft nicht braucht, denn es vergrößert die Probleme in problematischer Zeit. Für ein zufriedenstellendes Leben braucht der Mensch sinnvolle Aufgaben, die ihm vorschweben und für die er sich engagieren kann. Solche Aufgaben präsentieren sich uns heute in Hülle und Fülle. Man muss nur den einzelnen Personen ihre mögliche Teilhabe daran darlegen. Insbesondere Jugendliche kippen schnell in düstere Stimmungen, weil sie meinen, nichts verändern zu können. Sie seien nicht gefragt, nicht wichtig, politisch wie sozial ohnmächtig und ausgeliefert an eine brutale Welt, die sie um ihre Zukunft betrügt. Kann man ihnen Wege aufzeigen, wie sie sich gerade angesichts der drohenden Verschlechterung unserer Lebensbedingungen bewähren und selber mithelfen können, Schlimmes zu verhindern, flammt sofort Begeisterung auf und die düstere Stimmung verflüchtigt sich. Ein 16-Jähriger brachte seinen Kummer kürzlich auf den Punkt. Er klagte: Bei der enormen Überbevölkerung auf Erden bin ich einer zu viel. Was hätte Frankl ihm entgegnet? Ich vermute, er hätte geantwortet: Mein Junge, kannst du die Überbevölkerung reduzieren? Und auf das Nein des Jungen hätte er gesagt: Nun ziehe alle Konzentration von dem ab, was nicht in deinen Händen liegt, und richte sie stattdessen auf das, was du selbst bestimmen kannst. Erzähl mir davon, worüber hast du eine Wahl? Wie du deinen Freunden, deinen Eltern begegnest? Ob du Sport treibst oder träge herumsitzt? Ob du dich in ein Fachgebiet vertiefst oder faulenzt? Erzähl mir von dem, was du in dem kleinen Umfeld rings um dich herum besänftigen, beglücken, verbessern kannst. Denn wenn du dies tust, gilt: Wenn es dich nicht gäbe, wäre einer zu wenig auf Erden. Grundsätzlich sollte man all jenen, die sich vor Schreckensszenarien fürchten, zurufen: Fürchtet nicht die Zukunft, sondern das Versäumnis des Augenblicks. Denn was sie in der Gegenwart entscheiden, davon wird ihre Zukunft wesentlich mit abhängen. Es ist sinnlos, sich gedanklich auf das zu fixieren, was man im Moment nicht ändern kann. Und es vergeudet noch dazu Kraftressourcen, die man für Konstruktives benötigt. Dass vieles aus dem nicht änderbaren Bereich überaus tragisch ist, sei unbestritten. Weshalb Frankl die Parole vom tragischen Optimismus ausgab. Er mahnte durchaus zum Realismus: Sieh dir die Tragödien an und schaue nicht weg. Aber danach schwenkt er um zum Idealismus. Und nun sieh dir an, was du beitragen kannst, um aus der Welt einen menschenwürdigen Ort zu machen. Zu optimieren, was in unserer Macht steht, das ist Optimismus. Im Übrigen zeichnen sich sinnvolle Aufgaben in Notstandsepochen deutlicher ab als in Wohlstandsepochen. Wenn einem vieles in Leichtigkeit und Überfluss zufällt, dann ist nicht offensichtlich, wofür man sich noch einsetzen sollte. Das tägliche Leben läuft ohne größeren Energieaufwand wie von selbst ab, und das erzeugt Unausgefülltheit und Missmut. So erklärt sich, dass in prosperierenden Zeiten seelische Krisen wie Süchte oder Gewalttaten eher zunehmen, so absurd das ist. In Katastrophenzeiten hingegen wurde immer wieder beobachtet, dass sich nach einer Phase der Schockstarre und des Jammerns bei vielen Betroffenen die Fähigkeit ausgebildet hat, den Schicksalsschlägen die Stirn zu bieten und das Bestmögliche aus den misslichen Umständen herauszuholen. Frankls Konzepte stellen manches psychologische Paradigma auf den Kopf. Zum Beispiel die Auffassung, dass die Menge dessen, was wir im Zuge unseres Heranreifens erfahren haben, Prägungsgewalt über uns habe. Es hat zwar einen großen Einfluss auf uns, aber je älter wir werden, desto eher können wir uns Einflüssen entziehen, wenn wir sie ablehnen. Geschlagene Mädchen werden nicht automatisch zu schlagenden Müttern. Kinder aus Alkoholikerfamilien werden nicht automatisch zu Säufern. Häufig beschreiten Kinder ganz andere Wege und wenden sich von ihren elterlichen Vorbildern ab. Es ist nicht einfach, die Qualität des Empfangenen eigenständig zu korrigieren, aber machbar ist es. Nein, das von uns im Laufe des Lebens Erfahrene hat keine Prägungsgewalt. Die ist woanders zu lokalisieren, nämlich bei dem von uns Ausgestrahlten und Ausgesandten. Wer Liebe erfahren hat, muss kein Liebender sein. Aber wer Liebe austeilt, der ist ein Liebender. Wer Hass empfangen hat, muss nicht gehässig sein. Aber wer selber hasst, der ist ein Hassender. So so ist es mit allem. Wer lehrt, ist ein Lehrer. Wer rettet, ist ein Retter. Das von uns in die Welt hinausgesandte formt und prägt unsere eigene Identität. Wenn ich bestohlen werde, ist das zwar unangenehm, aber noch ist alles über mich offen. Ich kann vor Wut schnauben oder gelassen bleiben. Mehrere Alternativen stehen mir zur Verfügung. Doch wenn ich selber stehle, gibt es keine Alternative mehr zu meiner Diebesidentität. Auch wenn ich die Tat bereue, auch wenn ich sterbe, bleibt es wahr, dass ich einmal zur Diebin geworden bin. Jede Tat ist ihr eigenes Denkmal, wie es Frankl formuliert hat. Bedenken wir, dasjenige, was von uns ausgeht, hat stets doppelte Folgen. Ist es positiv für die Außenwelt, dann freut das erstens diese Außenwelt, aber es bescheinigt auch zweitens uns eine positive Identität. Wer Barmherzigkeit ausübt, macht sich zu einem barmherzigen Menschen. Ist es negativ für die Außenwelt, dann bekümmert es erstens diese Außenwelt, aber es überschattet zweitens auch unsere eigene Identität. Wer andere quält, macht sich zu einem Sadisten. Es sind Doppelfolgen, die nicht mehr annulliert werden können. Ratsuchenden Personen kann man allein mit dieser Perspektive ein großes Stück weiterhelfen. Wie oft beschweren sie sich über Partner, Kollegen oder Vorgesetzte, die nicht handeln, wie sie handeln sollten. Beschweren kann man sich lange, aber der Effekt ist minimal. Was andere tun, ist von uns nicht entscheidbar. Wechseln wir zum entscheidbaren Teil und fragen wir uns, wie wollen wir mit Partner, Kollegen oder Vorgesetzten umgehen? Wollen wir jede Aggression mit Aggression, jede Unfairness mit Unfairness erwidern? Wollen wir die Kette des Leides fortsetzen? Oder wollen wir sie lieber abreißen lassen und etwas Neues, Sinnvolleres anbieten? Wieder landen wir bei der Sinnfrage, und die ist ein prima Geleit durchs Leben. Welche Reaktion von uns wäre so sinnvoll, dass sie Konflikte dämpft, andere nicht verletzt und uns erlaubt, auf uns selbst stolz zu sein? Nicht immer wird uns die perfekte Antwort dazu einfallen, aber bloß schon die Suche nach der sinnvollsten Antwort auf schwierige Lebensfragen ist ein Impuls, der die Hoffnung vermehrt für uns und unsere Mitmenschen.